Ich habe das Gefühl, hier einen Exorzismus beiwohnen zu können, so wie du dich geregelt hast. Oder du bist ein Schlangentänzer geworden.
Ein richtig guter Gag ist einer, den man einfach
zweimal bringt, ne?
Eigentlich noch nicht auf der Aufnahme war und man es einfach 1:1 wiederholt.
Ja, finde ich auch.
Ich grinse innerlich.
Deine Schnauze.
Weißt du, wo ich auch innerlich grinse?
Nein.
Wenn ich dieses Intro höre.
Ich sehe dich aber nicht grinsen.
Ja, innerlich, Bro. Ich habe ja, okay, innerlich gesagt.
Sorry, dann geh doch deine Blumen pflücken im Inneren.
Ja, aber ich wollte jetzt, vor allem, weißt du fängst jetzt direkt wieder mit so einer Scheiße an.
Ja,
ne?
Natürlich.
Kommst hier erstens zu spät, dann werde ich geflamed.
Ja.
Bruder, jetzt mal unter uns.
Ja.
Weißt du, warum ich innerlich grinse, wenn ich dieses Intro höre?
Nein.
Weil ich weiß, dass ich eine Stunde mit meinem besten Freund verbringen kann.
Ich glaub dir kein Wort.
Nee, brauchst du auch nicht.
Gut.
Taten sprechen mehr als Worte.
Auch das ist gelogen in dieser Hinsicht.
Schade.
Nie Glück.
Wie ist es dich?
War ein bisschen gestresst, weil ich zu spät bin, weil Arbeit mich verhindert hat. Aber ansonsten relativ okay. Ich bin nur in letzter Zeit sehr müde.
B.
B?
Arbeit hat dich behindert. Du arbeitest dich behindert.
Auch, ja. Aber das ist ein Perk, den muss man acquiren.
Müde bist du?
Ja, irgendwie in letzter Zeit schlafe ich auch so gefühlt random ein.
Ja, ich muss auch sagen, ich als dein bester Freund habe negativ festgestellt, dass
ich um 23 Uhr nicht mehr erreichbar bin.
Nee, dass du mir um 23 Uhr, vielleicht sogar manchmal Mitternacht, noch TikTok schickst. Und ich denke mir dann, Digga, musst du nicht im Bett sein?
Dann bin ich im Bett.
Okay, das ist fair, ist aber auch maximal toxisch für deinen Schlafrhythmus, vorher noch schön blaues Licht in dein Gesicht hageln zu lassen. Jetzt scheiß drauf, ich sehe die gelben Filter in deinen Brillengläsern von hier. Ja, aber die sind ja gelblich.
Ja.
Das ist ja das Geile, das heißt Baufilter, aber die sind
einfach. Ja, weil gelb. Die blaues Licht halt rausfiltern,
ja,
weil
trotzdem.
Es konträr zum Blau ist.
Ja, nee, gelb. Trotzdem. Das ist Abzocke, das ist Big Business.
Ist egal, hilft.
Okay, alles klar. Ich muss ja sagen, ich habe TikTok jetzt leider viel zu gut für mich entdeckt in letzter Zeit. Nicht, weil mein Algorithmus so toll geworden ist oder so, sondern weil du jetzt wie bei Snap diese kleinen Flammen bekommst, wenn du jeden Tag was hin und her schickst mit jemandem.
Ja. Mit wem hast du das? Mit Sarah?
Mit Nana, manchmal mit dir und mit Sarah, ja.
Ja, das Problem ist, ich vergesse halt oftmals, dass TikTok auf meinem Handy ist.
Okay.
Und dann wird es wieder so für 2-3 Tage nicht angepackt, weil ich einfach legit vergesse.
Also hast du Push-Nachrichten noch gar nicht an, oder was?
Ich habe bei den meisten Apps keine Push-Nachrichten an.
Boah.
Also bei mir hat Instagram keine Push-Nachrichten. Das Einzige, was Push-Nachrichten hat, ist WhatsApp für gewisse Kontakte.
Ich gehe jetzt ganz weit von dir weg.
So sehr stinke ich jetzt auch nicht.
Nee, aber ich wollte es mal ausprobieren, wie es mit der Tonqualität ist, wenn ich einfach weiter weg sitze. Aber jetzt rolle ich fast schon in die Katzenklos rein, deswegen muss ich vorsichtig sein.
Katzenklo. Ja, auf jeden Fall.
ADS, der Podcast.
Ja. Wundervoll. Ja, natürlich Anrufe und so ein Shit, aber die wenigsten Apps von mir haben eine Push-Notification.
Push-Nachrichten für Anrufe, das nennt sich einfach angerufen
werden. Ja, richtig, richtig.
Das ist keine Push-Nachricht.
Aber selbst das kannst du ja einen Fokus weglegen, das habe ich aber zum Beispiel immer drin.
Okay. Ja, das ist die iPhone-Generation. Kenne ich nicht mit aus.
Fokus?
Ja, genau. Fokus oder drauflegen. Ist doch bestimmt so eine Funktion, so nach dem
Motto. Das heißt Fokus, also dann kannst du zum Beispiel, wenn du abends bist, also wenn zum Beispiel nach deiner Arbeitszeit ist und irgendwie eine Stunde vorm routinierten Schlafen gehen, was andere Menschen haben und ich nicht, kannst du zum Beispiel sagen, nur Notfallkontakte können dich erreichen. Und alle anderen Push-Notifications werden sowieso automatisch ausgeblendet und so.
Bin ich ein Notfallkontakt?
Bei mir ist keiner ein Notfallkontakt, weil ich lasse alle Anrufe durch.
Wow.
Nein, ich bin aber so clever, keine Notfallkontakte zu hinterlegen. Also wenn, dann wären es du und Nana, ja. Aber
warum clever? Warum ist clever, keine Notfallkontakte zu hinterlegen?
Nein, es war zynisch clever.
Ach so.
Okay. Es wäre clever, aber ich bin halt dumm.
Ja, habe ich aber, glaube ich, doch, ich habe Sarah im Handy eingerichtet, sodass man, wenn das Telefon gesperrt ist, trotzdem noch Sarah anrufen kann.
Ja, ja, genau, wenn irgendwas passiert ist halt.
Ja, dafür
ist ja der Gedanke.
Ja. Ach, ich fühle mich so erwachsen.
Ja, ich verraff das. Ey, ich bin ja auch bei Nana eingespeichert als Notfallkontakt. Ich bin einfach nur, ich weiß nicht, ich habe mich nicht damit auseinandergesetzt, wie das geht. Ich weiß nicht mal, wie das geht.
Ja, vor allem Notfallkontakt ist ja, also wir sprechen jetzt von im Handy Notfallkontakt.
Ja, ja.
Ne? Es ist eigentlich, so was so unsere Elterngeneration unter Notfallkontakt versteht, ist das, was in der Krankenkasse, bei der Krankenkasse oder beim Arzt hinterlegt ist.
Ja, ja.
Oder irgendwo anders, wo halt jemand kontaktiert wird, wenn du im Krankenhaus landest.
Ansonsten im Zweifel wird ja über die Registerakte geguckt, mit wem du verwandt bist und die werden dann kontaktiert.
Ah, Datenschutz wird in Deutschland groß geschrieben.
Ja, ist ja auch ein Norm.
Ihr hättet sein Gesicht dabei sehen sollen.
Ich fand nicht witzig.
Ein Gesicht, das nur eine Mutter lieben kann. Verdammt
nochmal. Nicht mal die.
Nein. Ach ja. Uns geht's gut. Das ist toll. Fokuszeit. Da kann sich unser liebster Zuhörer, der Yoga, noch eine Scheibe von abschneiden. Ich habe nämlich gestern im Chat erfahren, der Mann ist gerade voll im Life Balance Modus oder
ja,
so.
Ja, der hat ja auch so eine App, womit er 66 Tage sich trackt. Dazu macht er aktuell Videos.
Siehste, das wurde mir empfohlen, mir diese Videos mal anzugucken auf Johnny's Wonderworld. Mhm. Und ich habe davon schon so oft gehört, Johnny's Wonderworld, aber ich wusste nicht, dass das ein fucking YouTube-Kanal ist.
Doch, ist ein YouTube-Kanal und das sind, der macht halt so, also das geht, das ist jetzt eine App, die Testversion oder so geht jetzt über 66 Tage, wo du dann trackst, dass du was gelesen hast oder persönliche Ziele, ne, Sport gemacht und sowas, dir die Zeit nimmst, morgens beim Aufstehen wach zu werden, ja bitte.
Meditieren.
Bestimmt auch.
Ja, ja, also ja. Wurde mir vom Boonster so verraten, dass er
ja, ja, genau, ich meine, einmal am Tag meditieren oder so.
Und 10 Seiten lesen oder so.
Genau, genau, genau. Und da macht er jetzt halt so ein Langzeitexperiment draus, wo der immer eine Woche vloggt, um zu zeigen, hey, hier geht's mir gut, hier geht's mir scheiße, das hilft nicht, wie auch immer.
Oh Wunder, es ist alles gut.
Nein, der hat ja auch Downer in den Videos.
Ernsthaft?
Ja, ja, klar.
Das hat der inszeniert, da bin ich mir fast sicher. Also, Digga, meditieren, Sport machen und Bücher lesen, schlecht für dich. Haben unsere Eltern uns jahrzehntelang belogen? Ich glaube ja wohl nicht.
Nein, stimmt ja auch. Meine Augen sind auch komplett quadratisch vom ganzen Fernsehen gucken.
Ein Gesicht, das nur eine Mutter lieben kann. Und so schließt sich der Kreis wieder. Ja, an der Stelle habe ich auch noch einen Tipp, habe ich gestern im Stream rausgehauen, habe ich von meiner lieben Frau bekommen. Wenn ihr bei der Barmer versichert seid, könnt ihr euch über die Barmer einloggen und bekommt ein Jahr gratis Zugang eben zu so einer Lifestyle-App. Ich glaube, es ist nicht Headspace, sondern was Ähnliches. Ist aber mit 4,7 Sternen im App Store super bewertet und da könnt ihr ein Jahr lang gratis testen. Das ist halt sowas wie, wie heißt es? Es hieß nicht Aufmerksamkeit, sondern wie hieß die Serie? Nicht Anerkennung. Achtsamkeit. Achtsamkeit könnt ihr damit üben, meditieren, bla bla, was auch immer. Ich werde sie mir jetzt auch runterladen und mir da mal ein bisschen was geben. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich bin aktuell noch versucht und ich glaube, ich werde es Freitagabend mal machen. Nana hatte mir da mal was zugeschickt, ein Prompt für ChatGPT, um ChatGPT in deinen persönlichen Psychotherapeuten zu verwandeln. Und das wollte ich ja unbedingt mal ausprobieren, ne? Weil alle, die so TikTok-Videos dazu gemacht haben, direkt so, oh, meine Fresse, eine Session und ich hab geheult wie ein kleines Baby mit diesem Prompt. Ausprobieren kann man es ja mal.
Ja, safe, safe. Ich meide Selbstoptimierung, ich gehe lieber in Selbstdestruktion rein und Verdrängung. Das funktioniert für mich eigentlich recht gut.
Funktioniert, möchte ich jetzt eigentlich nicht werten, das Wort, weil es kommt ja auf dich an. Eine Funktion ist aber auch immer etwas, was auf ein gewisses Ergebnis hinarbeitet. Und ich glaube halt, dass dieses Suizid. Ergebnis, danke, dass du es sagst, dass dieses Ergebnis, was da kommen wird, nicht unbedingt das ist, worauf unsere Unterhaltung hier eigentlich gerade abzielt.
Doch, doch. Und du bist nur ein wahrer High-Performer, wenn du weißt, du hast dich mindestens 3-mal in deinem Leben geburnoutet.
Aber bist du wirklich ein High-Performer oder bist du vielleicht auch ein Löwe, ein Otter oder eine Maus?
Nee, ein Bär.
Ein Bär? Mein Löwe, mein Bär.
Genau deswegen. Nein, aber wie gesagt, also ich meine, wenn es den Leuten hilft, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass es so ein bisschen Placebo für einen selbst ist, wenn man sich solche Sachen reinschafft, weil man ich würde behaupten, ja, unprofessionelle Meinung an dieser Stelle, Disclaimer, was mir damals geholfen hat, als ich so fertig war, einfach wieder meinen Hobbys mehr nachkommen, ne? Podcasten, bisschen Tabletop-Kram machen, all der Kram. Ich glaube, wenn man es einfach nur für sich selbst schafft, diese Erkenntnis zu gewinnen, ist einem schon ordentlich geholfen.
Ja, kann man aber auch, halt, ne, du hast ja extra gesagt, für dich war es so, weil es ist ganz gefährlich, das zu verallgemeinern, finde
ja,
ich zumindest.
Ja, natürlich, natürlich. Ich arbeite ja auf meinen Suizid hin, das ist deswegen. Von dir sollten keine Tipps angenommen werden.
So, und auch wenn Leute mir immer wieder sagen, Gaming ist auf jeden Fall ein Hobby, so, lass dir da jetzt von deinen Eltern, viel Eltern heute, wir arbeiten einiges auf. Nichts
Plus Rex.
Wow, das war ein Sprung, den ich jetzt nicht wagen wollte. Lass dir von deinen Eltern nicht einreden, dass Gaming kein Hobby ist. Zum Beispiel, also ich hatte das Problem, ich setze mich mit dem ganzen Kram ja gerade auch auseinander, nur halt komme ich halt aus der ich lese viel im Internet und mache einfach mal und guck, was funktioniert, Richtung, die für mich ganz gut funktioniert. Aber ich bin halt in dieser Schleife gelandet, diese, des Unwohlseins und dass das immer schlimmer wird und viel runterschlucken, schlucken, mhm. schlecken und schlucken. Erst schlecken, dann schlucken.
Schlicken,
genau. Des Runterschlickens gelandet durch meinen Eintritt in die Gastronomie. Ne? Bin da auch relativ schnell mit, ich will jetzt nicht sagen falschen Freunden, weil ich die Leute schon sehr geschätzt habe, aber man hat sich halt in dieser Rudelmentalität sehr schnell dem Alkoholismus hingegeben. Wodurch meiner Meinung nach, glaube ich, die persönliche Entwicklung so ein bisschen ausgebremst wurde.
Ist so ein bisschen Gastrokrankheit, ne?
Auf jeden Fall. Und ich nie so wirklich Hobbys entwickelt habe, außer vielleicht den Standardkram. So, ich lese gern mal ein gutes Buch, ich gucke gern einen guten Film, ich spiele gern ein gutes Spiel. Mhm. Aber wenn ich von anderen Leuten von ihren Hobbys höre, jetzt du mit deinem Tabletop zum Beispiel oder generell auch mit deinen Brettspielen, da bist du ja ganz tief reingewurmt. Ist auch irgendwie 90% deines Kontostands, der dafür drauf geht, denkt man manchmal.
Was heißt denkt?
Ich weiß es ja nicht. Ich höre nur die gelegentlichen Diskussionen dazu. Wo sollen wir denn die ganzen Spiele noch hinstellen? Verdammt nochmal.
Ich habe mich dieses Jahr bisher gemäßigt. Ich habe noch nichts Neues. Doch, eine Sache habe ich gekickstartet, aber die kommt erst nächsten Monat.
Ja, das ist ja, da muss ja der Boris erst vom nächsten Monat sich mit auseinandersetzen. Ne? Deswegen.
Der bezahlt ist es ja schon, also ist ja egal.
Geil, du fixst den Vergangenheit, den Gegenwarts- und den Zukunft-Boris mit einer Ausgabe. So. Ja,
der Vergangenheits-Boris, weil er weniger Kohle hat.
Nee, weil er aus nichts gelernt hat. Der Gegenwarts-Boris hat kein Geld mehr.
Nee, warum? Ist ja direkt bezahlt. Das ist ja Vergangenheits-Boris.
Ja, aber das
ist ja dann, schon, okay. Ich habe ja schon vor 3 Monaten bezahlt.
Okay.
Der Gegenwarts-Boris, weil er ungeduldig ist, die Scheiße auszuprobieren.
Ach so, okay. Ja.
Und der Zukunfts-Boris, weil er weiß, er kriegt Arsch voll von Nana, weil kein Platz.
Wie, also das hier ist gerade so ein bisschen, wenn du anfängst zu sprechen, ist so ein bisschen, als würden wir den Highway zum Suizid hier irgendwie gerade auftreten.
Bisschen geil.
Ihr wollt euch richtig schön ins Loch rein manövrieren. Hier ist euer Mann, Boris von Kryptonerd. He got you covered. Egal, worauf ich hinaus wollte ist, und dadurch, dass man dann in diesem Moloch gerät, irgendwie viel Zeit nur in die Arbeit investiert, gerade bei der Gastro ganz schwierig, weil du dann arbeitest, wenn alle anderen frei haben, auch das macht es wieder schwer, Hobbys zu entwickeln, habe ich mich halt aktuell so ein bisschen damit konfrontiert gesehen, wo habe ich überhaupt Bock drauf? Mhm. Und das ist sogar eher die nach hinten gestellte Kategorie, um die ich mich gerade kümmere, weil das andere Ding, wo ich halt nie Zeit oder wo ich eben dadurch, dass ich mich in dieses Loch manövriert habe, kaum noch Zeit und Gedankenkraft drauf aufbringen konnte, ist, wenn ich jetzt kein Gastro machen möchte, was möchte ich denn überhaupt machen? Mhm. So, und da bin ich maximal planlos.
Und hey, wenn es dir hilft
ja.
und allen da draußen,
ja.
ich mache meinen Job jetzt seit über 11 Jahren.
Mhm.
Ich weiß immer noch nicht, ob das Richtige ist oder ob ich hätte einfach Tischler werden sollen.
Ja, aber hast du irgendeine Idee, wo es hingehen könnte, wenn du das nicht machst?
Tischler, aber dafür bin ich zu unbegabt. Ich bin gefangen in der Scheiße.
Also
ich sehe keinen Ausweg mehr für mich. Also ich bin legit an dem Punkt. Was denn?
Entschuldigung, ich gucke gerade vorwurfsvoll. Nein, also du bist noch ein ganzes Stück jünger als ich und ich sehe für mich noch Potenzial. Also jetzt hör auf, mich runterzuziehen.
Nein, es geht mir nicht ums Potenzial. Es geht mir darum, dass das, was ich mache, ich würde jetzt behaupten, auch wenn ich schwöre bei Gott, andauernd ein Imposter-Syndrom habe, ne, dass ich da irgendwie den Leuten was vorgaukel.
Stani irgendwie?
Ist persönliches Problem. Aber ich würde sonst behaupten, ich kann es eigentlich recht gut, weil ich alles abgedämpft bekomme und alles eigentlich hinkriege, was verlangt wird. Ohne, ich sag mal, den größeren Aufwand.
Also wenn du so sagst, klingst du, als wärst du Feuerwehrmann. So, du kriegst jedes Feuer gerade so irgendwie einigermaßen gelöscht, aber...
Nee, also ich krieg's zur Zufriedenstellung gelöscht. Es ist nur, ich bin nicht zufrieden damit.
Also keine großen Sachschäden, aber trotzdem sagst du dir innen drin, warum ist denn überhaupt Feuer da?
Kommt ungefähr in die Richtung,
okay.
Ja. Genau, so ungefähr kann man sagen. Ich würde sagen, man könnte es galanter löschen mit weniger Problemen drumherum, also mit weniger Kollateralschäden, aber alle anderen finden super.
Ja, aber Feuer soll doch im besten Fall gar nicht erst da sein. Feuer ist doch scheiße. Feuer steht doch in dieser Metapher für irgendwas läuft falsch.
Willkommen. Und also wie gesagt, ich kriege ja auch die Bestätigung von Kollegen und was weiß ich nicht was, dass alles toppi ist, aber... Imposter-Syndrom, mein Problem. Aber es scheint ja zu funktionieren für die Außenwelt, mein Job. Deswegen sehe ich mich da in dieser prekären Lage für mich.
Ja, bei mir.
Verstehst du, was ich meine?
Ja, bei mir ist es schon ein bisschen gebröckelt. Ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Ein Gedanke, der mir da direkt kommt, ist, dass man ja auch, umso länger man den Job macht, sich einen gewissen Lebensstandard erarbeitet und es dann umso schwieriger ist, was Neues zu machen. Weil sagen wir mal, du machst jetzt eine Tischler-Ausbildung, um den Scheiß wirklich zu lernen. Wovon reden wir da? 600 Euro im ersten Lehrjahr, wenn überhaupt?
Ey, wäre mehr als in meiner Ausbildung gewesen.
So sind wir ehrlich. Ja, aber davon kannst du dir deinen heutigen Standard nicht mehr leisten.
Nein, im Leben nicht.
So. Das ist halt auch was einen da vielleicht irgendwo wieder zurückbremst.
Bei mir Burgi.
Burgi?
Burgi-Geldaufstockung.
Ja, man hörte davon, lebt man teilweise besser als in einem Ausbildungsberuf. Kann man seine Ausbildung wirklich dann aufstocken lassen?
Ja, klar, also wenn du eine Umschulung machst, dann sind die dazu verpflichtet,
wolltest du sagen.
Ja.
Ja. Der Gedanke, der mir gerade nur kam, ist, aber dann bist du ja wieder zum gläsernen Mensch, ne? Dann musst du ja am besten wieder in eine Wohnung ziehen, die so wenig wie möglich kostet.
Nö.
Da sind wir auch wieder beim Lebensstandard.
Nee, müsst ihr ja nicht. Das kann ja anteilig mit Partner berechnet sein. Dann bist du ja meistens günstiger als bei einer einfachen Wohnung und so.
Alter, du redest mir gerade die Arbeitslosigkeit, Schmackofatz. Nein, tatsächlich nicht. Beschäftigung muss ja auch sein. Also geistiger Ausgleich von der Arbeit hat ja auch immer den Ursprung, dass man arbeitet. Man braucht ja irgendwas, wo man hoffentlich irgendwie einen Beitrag zur Gesellschaft beiträgt.
Leistet,
dankeschön. Und wenn es in meinem Fall halt einfach nur ist, dass die Leute quasi ihren Arbeitsausgleich bei mir verbringen können und ich dafür sorge, dass die mit Alkohol und anderen Dingen...
Ja, siehst du, und ich fühle mich schon wieder scheiße. Ich bin der Typ, der dir Sachen andrehen will, im Endeffekt.
Ja, aber es ist beides einfach ganz normaler, wie sagt man, nicht Kommerz, sondern Kapitalismus. Es sind beides Jobs, die einfach auf dem Kapitalismus basieren.
Ja, absolut, ja.
So, wir sind keine Feuerwehrmänner, um da mal die, so, die Edelsten irgendwie vorzuschieben, so die Leute, die wirklich
oder Leben retten. Oder Krankenpfleger oder Erzieher. Wobei du ja zumindest gelernt Kinderpfleger bist.
Ja. Wurde mir in meiner Therapie auch schon gesagt, aber wäre das nicht was, wo sie zurückgehen können?
Auf gar keinen Fall.
Auf gar keinen Fall. Also, ich vergleiche gerne Kleinkinder mit Betrunkenen, aber ich sag mir, die Betrunkenen sind mir lieber, weil die geben wenigstens Trinkgeld. So, von den Kindern kriegst du nur Bazillen, Viren und Krankheiten, die du...
Und ausgemalte Tattoos, die du nie ausgemalt haben wolltest.
Ach, wie, was?
Ich kenne Erzieher, die haben extra sich nur manche Tattoos Linework stechen lassen, damit die für die Kinder eine Beschäftigung haben.
Wow!
Mit hier...
Filzstiften.
Nee, Filzstifte oder hier so Aquarellfarben oder so, dann halt die auszumalen, tatsächlich.
Gut, danke. Du rettest diese Unterhaltung gerade, weil ich dachte gerade, was ist das, der kriminellste Kindergarten der Welt, wo dann der Erzieher eine Tattoo-Maschine mitbringt.
Nein. Und
die dürfen schön die Tattoos ausmalen, die
Nein.
Kinder.
Nein.
Ja, aber so kriegt man eigentlich ein sehr teures Hobby. Ist sich tätowieren lassen ein Hobby?
Schon, I guess.
Einfach geregelt. So.
Oder eine Therapiesitzung.
Ich lasse mir von Nana jetzt auch nur noch die Outlines stechen und dann gehe ich in den Kindergarten mit einer Tattoo-Maschine und sage, mach!
Kinderarbeit. Falscher Ansatz.
Kinderarbeit neu definiert.
Kapitalismus.
Ja. Man muss gucken, wie man auf seine Sucht kommt, Suchtbefriedigung, wenn es Tattoos sind. Aber jetzt sind wir wieder ganz weit ab vom Schuss gekommen. Worum mir es einfach geht, ist, ich mache diese Pause jetzt gerade und das ist ein großer Luxus, einfach weil ich den Kopf so frei kriegen möchte, dass ich mir einfach mal wieder Gedanken machen kann, um was möchte ich wirklich machen. Mhm. So, und in diesem Prozess, den ich auch gerade durchlaufe, setze ich mich auch mit dem Gedanken aus, könnte TakeTV vielleicht sogar noch funktionieren. Sag ich ganz ehrlich. Aber dafür müsste eine Menge geändert werden. Und da ich heute erst schon wieder einen Call mit meinem Vorgesetzten hatte zum Thema, wie denn die Veranstaltung, die jetzt am Wochenende sein wird, laufen wird, obwohl ich krankgeschrieben bin, wegen der Arbeit. Mhm. So, man kann es halt nie wirklich komplett loslassen. Ist halt auch eine Veranstaltung, die mir am Herzen liegt. Das Kaizo-Mario-Community-Treffen oder Kaizo-Community-Treffen. Ich glaube, es wird trotzdem ganz gut. Nur in dem Telefonat war halt schon wieder so viel, wo ich mir denke, ich habe euch doch eine E-Mail zu dem Thema geschrieben. Warum stellst du 1000 Fragen, die in der E-Mail nicht beantwortet werden, weil sie nicht wichtig sind, weil sie nicht benötigt werden?
Geil.
Aber das geht mir jetzt gerade ein bisschen zu sehr ins Detail. Ist auch wurscht. Was ich damit sagen möchte, ist, wenn ihr merkt, dass ihr irgendwie in der Sackgasse seid oder so, dann guckt mal, ob ihr nicht auch die Möglichkeit habt, euch irgendwie Zeit zu nehmen für euch, um den Kopf mal wieder ein bisschen zu resetten. Das muss nicht direkt durch eine Krankschreibung kommen. Das kann auch durch so alltägliche Dinge, wie zum Beispiel diese App, die von der Barmer gerade gegeben wird, Meditation, ne, den Geist zur Ruhe bringen. Probiert's mal aus. Das wäre mein Tipp.
Und mit dem Code Krypto spart ihr gar nichts.
Also es ist zumindest bei der Barmer so. Würde mich nicht wundern, wenn noch andere Krankenkassen
das unterstützen. Ich glaube, die SIKA hat da auch sowas mit einer eigenentwickelten App, die im Prinzip genau das Gleiche macht und sowas, aber... Informiert euch.
Das war jetzt ein weiter ausrufender Schlag in wirklich fernab von dem Thema, die diesen Podcast normalerweise eigentlich behandelt. Also Nerdkram, was wir so geguckt haben, etc. Fand ich aber gut. Nur habe ich meine Überleitung vorhin jetzt schon verbraten. Sie wurde von dir auch nicht so aufgepickt. Ich habe gefragt, ob du eine Maus, ein Löwe oder Hai bist. Das war eine Anspielung auf, ich glaube, eine Folge aus der zweiten Staffel Mythic Quest.
Diggi, bei mir ist Staffel 2 schon gefühlt ein Jahrzehnt
her. Es sind nur 4 Staffeln. Achso, du hast die wirklich geguckt, als die rauskamen,
oder was? Nein, das nicht. Okay. Aber da passiert in Staffel 3 und 4 so viel und da komme ich gleich noch zu einer Sache.
Also 3 habe ich heute, glaube ich, durchgehabt. Ja. Am Ende von 3 gehen die wieder zurück zu Mythic Quest, ne?
Genau, genau.
Mit Poppy's Playroom.
Ja, genau, genau.
Okay, okay.
Poppy Playtime.
Poppy oder irgendwie so.
Nein, nein, Poppy Playroom ist, okay. Poppy Playtime ist tatsächlich ein Spiel.
Ah ja, stimmt, dieses, stimmt, dieses Horror-Game.
Genau,
ja.
Was gar nicht Horror ist. Aber egal, auf jeden Fall. Da passiert aber zum Teil so viel, dass du einfach wirklich gewisse Sachen vergisst, weil es einfach irrelevant wird. Du hast sie jetzt in kürzerer Zeit geguckt.
Ja.
Bei uns ist das ja schon wieder ein bisschen her.
Mhm.
Und wir haben jetzt Folge 10 von der letzten Staffel nochmal geguckt, weil es ja jetzt vorbei.
Mhm.
Die wurde ja gecancelt.
Oh, was?
Ja. Und deswegen muss das Ende der letzten Folge umgeschrieben werden. Und du, mein Freund, wirst leider niemals die Möglichkeit haben, den Cliffhanger zu sehen. Weil die wurde einfach klangheimlich von Apple ausgetauscht, die Folge. Und es gibt keine Möglichkeit, die Originalfolge zu sehen. Es ist aber im Endeffekt die komplett gleiche Folge, die du siehst. Nur die letzte Szene ist ein anderes Detail. Und da werde ich drauf zurückkommen, sobald du es gesehen hast.
Es gibt keine Möglichkeit, diese Folge zu finden. Du willst mir sagen, dass Piraten die
nicht
auf jeden Fall
Nein, das ist möglich. Aber ich meine über den nur ganz normalen Apple TV-Weg. Okay. Also Apple TV Plus.
Lass ich mir von ChatGPT erzählen.
Ich kann es ja auch sagen. Da können wir nämlich dann drüber reden, wenn du es geguckt hast.
Oder so.
Ja. Wobei ich sagen muss, das neue Ende gefällt mir wesentlich besser, weil es zumindest abschließend ist.
Aber jetzt nochmal ganz kurz die Frage. SideQuest
ist läuft eine unabhängige Serie davon.
Aber trotzdem mit denselben Schauspielern?
Zum Teil. Es ist ja eine Anthology-Serie. Jede Folge kümmert sich ja um einen anderen Charakter aus diesem Psychopathenstudio. Und da wird gar nicht so auf die Protagonisten aus der Hauptserie eingegangen. Die haben so kleine Nebenrollen, aber es geht dann primär tatsächlich zum Beispiel um den Lead-Designer hier, Phil. In der ersten Folge, der eigentlich nur Urlaub haben will.
Phil?
Der
Von den Artists, vom Art
ja, Department. Genau, genau.
Ah, ja, ja.
Und der
alte Mann, der ja, 40-Jährige.
Ja, der da gefühlt gefangen genommen wurde und sich immer beschwert, dass er Überstunden machen muss im Gegensatz zu allen anderen, weil die Ideen von Ian und Poppy so aus dem Nichts in letzter Minute kommen und da muss alles umgekrempelt werden, wenn die dann nicht von Arbeit kommen oder so.
Auf einer Skala von 1 bis 10, 10 für wahrscheinlich wirklich so in vielen Software-Developer-Firmen.
Generell. Also nicht nur Gaming, sondern auch. Habe ich dir gesagt, was ich beruflich mache?
Ja, stimmt. Entschuldigung. So, jetzt haben wir 3 Minuten über eine Serie gequatscht, ohne kurz zu erwähnen, worum es überhaupt geht. Aus den letzten Folgen, da haben wir schon mal drüber gesprochen, ne? Mythic Quest, Apple Plus-Serie, folgt einem Entwicklerstudio, die das MMORPG
Mythic Quest
machen und ist geschrieben unter anderem von Charlie Day, It's Always Sunny in Philadelphia, ist aber nicht so derbe im Humor. Ich würde es eher mit Community in einer Videospielfirma fast schon vergleichen.
Ja, aber man sieht trotzdem die Ansätze von Community. Also da merkst du, die haben die gleichen Autoren, die sollten das nur für ein zugänglicheres Publikum machen.
Ja, du meinst nicht Community, du meinst
Sunny. It's Always Sunny Philadelphia, genau. Ja.
Ja, ist halt auch Apple, ne? Alles ein bisschen weichwaschen und auf die breite Masse anbringen. Zumindest habe ich oft das Gefühl bei den Serien so. Aber da gibt es gerade eine neue und da muss ich sagen, finde ich, sind sie mutige Wege gegangen, kann wahrscheinlich auch für das an dem Kreativteam dahinter liegen.
Das Studio?
Ja. Bin ich jetzt, also warte, heute kommt die neue Folge, ne?
Ich glaube ja, ich habe
Mittwoch angefangen. Immer Mittwochs, heute ist Mittwoch, ja. Egal, darauf gehen wir aber gerne gleich an. Mythic Quest, ja. Was ich auch sehr spannend fand, war ganz am Ende vom Abspann kommt immer ein gewisses Symbol, was ich eigentlich mittlerweile mit flüssigem Durchfall in der Videospielwelt verbinde. Und ich hatte da gar nicht die Connection gesehen. Ganz am Ende kommt nochmal das Ubisoft-Logo.
Ja, die sind ja mit am Story-Prozess beteiligt und liefern ja die 3D-Assets, die man immer mal wieder sieht.
Aha, weil ich war verwundert. Bisher habe ich keins davon wiedererkannt, außer eins. Es gab einmal von Horizon.
Ja, die bedienen sich an vielen verschiedenen, also die haben dann auch die Lizenz dafür, aber Ubisoft hat denen den Einblick in Entwicklerteams gegeben zum Schreiben, die geben denen tatsächlich passierte Geschichten zum Teil vor und sowas, was da passiert.
Horizon ist ja kein Ubisoft-Titel.
Nein, ist es nicht. Ja. Also die kaufen die sich ein, aber Sachen, die für hier Mythic Quest, Raven's Banquet und so animiert wurden, die kamen von Ubisoft.
Interessant, okay.
Also Ubisoft liefert einen Teil an Kreativleistung einfach nur mit.
Ja,
die schreiben nicht die Story und gar nichts, es ist einfach nur hier so ein Einblick.
Eine der 2 besten Sachen, die ich von Ubisoft je gesehen habe. Und das bezieht sich nicht mal auf Videospiele, sondern einmal auf die Netflix-Serie, die da vorletztes Jahr rauskam. Die war ziemlich gut, finde ich. Wo die ganzen Charaktere, Sam Fisher und so ein bisschen auf die Schippe genommen
werden. Die relativ brutal auch waren, ne?
Ziemlich brutal. Mhm. Die Protagonistin von, Beyond Good and Evil kriegt halt die Fresse weggeschossen, glaube ich, in der ersten Episode direkt. Sam Fisher sitzt als Krüppel im Rollstuhl, hat keine Beine mehr. die ist ziemlich brutal. Also ich sehe die schon auf einem Level mit Invincible vom Brutalitätslevel. Mhm. Oder Explizitätslevel.
Ach, bevor ich es vergesse.
Ja.
Harter Cut, aber Attention, Attention. Wir haben letzte Folge einen Fehler gemacht und einen nicht korrekten Begriff benutzt. Das wollte ich nochmal kurz klarstellen.
Uff.
Nicht, was hast du nochmal gesagt? Der Papst, der gewählt wurde, ist?
Ah, Hermaphrodit.
Ist falsch, sagt man nicht mehr, ist blöd.
Warum?
Intersex.
Warum sagt man Hermaphrodit nicht mehr? Weil es männlich behaftet ist?
Ich weiß nicht warum, es ist auf jeden Fall ein No-No-Word. Man sagt Intersex.
Es ist ein No-No-Word? Ist es nicht ein medizinischer Begriff?
Weiß ich nicht.
Okay, aber Medizin war im Mittelalter wahrscheinlich auch voll mit Nono-Begriffen, deswegen...
Krüppel ist ja auch negativ geprägt und beschreibt ja eigentlich nur die Verkrüppelung der Muskeln.
Ich will da auch gar nicht drüber diskutieren.
Nein, nein, ich wollte es nur gesagt haben.
Wenn es Nono-Begriff ist, dann...
Disclaimer, Intersex.
Alles klar. Dann nennen wir die Hermaphroditen ab jetzt Intersex-People.
Genau.
Alles klar.
Geil. So, sorry, das wollte ich noch kurz klargestellt haben, bevor ich es vergesse. Weil das wollte ich eigentlich in der Post nochmal gemacht haben, nachdem du es mir geschickt hast.
Mhm.
Und weil ich das so auf den letzten Drücker gemacht habe, habe ich es vergessen.
Post-Production ist eine der großen Qualitäten des Crypto-Nerd-Podcasts.
Die ist pünktlich gekommen, die Folge. Punkt. Mehr kann man nicht erwarten.
Ja, aber seit 4 oder 5 Folgen vertauschst du schon wieder die Textfenster. Du hast immer den langen
Nein,
Text.
Das wird falsch übersendet, tatsächlich.
Ah, okay.
Von dem Distributor, den wir benutzen.
Kannst du da nicht einfach andersrum reinpacken und hoffen, dass es richtig rum rauskommt?
Nee, weil er dann die Sachen nicht übernimmt zum Klicken.
Ah, okay.
Ja.
Ja, okay. Mir soll mir wurscht sein, aber mir fällt halt immer wieder auf, dass der eine Text.
Der Vorschau-Text im Prinzip ist. Eigentlich voll dargestellt werden müsste, ja, ich weiß.
Lass einfach nur noch schreiben, geile Folge, hört rein. Ja, also wer liest denn auch wirklich die Texte? Ich habe noch nie bei einem Podcast diese Texte gelesen.
Ich auch nicht.
Doch, bei einem. Das war so einer über Bodyhacking, weil ich halt in den Text gucken wollte, ob ein Thema drin ist, was mich interessiert oder nicht. Egal. Wir sind jetzt schon wieder komplett weg. Mythic Quest. Ich bin heute mit der 3. Staffel durch. Tut mir leid, Schatz, falls du das hören solltest. Eigentlich habe ich die zusammen angeguckt. Ich Idiot habe sogar aus Faulheit, und das war wieder mal maximale Faulheit, einen Apple Plus Account auf Amazon Prime abgeschlossen.
Damit das
damit wir im Schlafzimmer gucken können. Weil ich es halt hier nur über die PlayStation gucken kann.
Wow.
Ja, aber es sind 7 Tage Probephase. Ja, ich muss es halt nur jetzt mal rausschmeißen, ansonsten zahle ich 4,99 für den ersten Monat. Egal. Ich gucke sie, und das hilft mir halt auch, deswegen hilft mir der Probezugang gerade. Vielleicht bleibe ich bei 4,99. Ich gucke sie auf dem Laufband morgens. Ich gehe ja jeden Morgen ins Fitnessstudio aktuell und mache auf dem Laufrad in meiner aeroben Zone Puls, also zwischen 121 und 141 Schlägen die Minute, meine 10.000 Schritte morgens schon voll in einer Stunde. Mhm. Einfach damit ich die am Tag habe und alles danach nur noch weiter Fettverbrennung
ist. Dafür habe ich einen Hund.
Perfekt. Und das ist halt eine Stunde, das sind so, je nachdem wie lang die Folgen sind, 2 bis 2,5 Folgen.
Mhm.
Und dadurch verfliegt die Zeit auf dem Laufband halt so.
Ja.
So, das ist nur möglich, weil wenn ich Pen & Paper Podcasts höre, ist es, als würde ich die auf halber Geschwindigkeit hören. Irgendwie fühlt die Zeit sich dann noch viel länger an, obwohl es voll unterhaltsam ist. Dann habe ich mir eine Playlist gemacht aus Drum und Bass und Hardstyle und was auch immer Mucke. Aber dann werde ich viel zu schnell. Und dann geht der Puls so hoch, dass ich halt immer wieder mich voll ausbremsen muss.
Also Mythic Quest it is.
Serie gucken auf dem Laufband. Ich habe die Leute immer belächelt, die so gesagt haben, kannst du ja Netflix gucken schön nebenbei beim Ausdauertraining. Immer so, ey Leute, ist das euer Ernst? Ihr wollt doch Sport machen, wollt ihr doch nicht Fernsehen gucken? Aber die Zeit vergeht halt so schnell, kennt man ja, wenn man eine Serie binget. Ist ein Lifehack, muss ich einfach sagen. Serie gucken auf dem Laufband, ewig geil. Und man kann Scheiße abarbeiten, die man vielleicht
dann sonst nicht rechtzeitig entschuldige schafft. Dich doch an dieser Stelle an die Leute, die du belächelt hast.
Es tut mir leid. People da draußen. An jeden, den ich, den, die oder es, ich belächelt habe, es tut mir wirklich leid. Eigentlich nicht. Weil ich belächle immer noch ein paar Menschen. Da spielen auch Leute solitär auf dem Laufband. Und dann denke ich mir so, nee, also wirklich nicht. Egal.
Nächste Folge. Ich habe solitär auf dem Laufband probiert und die Zeit, die verfliegt.
Der einzige Grund, warum ich irgendwas zocken würde auf so einem Laufband ist, wenn die in ihrem Scheißangebot Balatro drin hätten. Dann würde ich es mal ausprobieren. Ich
habe schon darüber nachgedacht. Geiles Spiel.
Ob ich mir das für einen Zehner einfach im Game Store hole auf dem Handy. Aber nee, ich glaube nicht. Also wenn ich das noch nebenbei auf dem Laufband, weil ich muss ja auch immer meinen Puls kontrollieren, dass es ja auch wirklich in der Phase bleibt. Lieber nicht. Lassen wir es sein. Egal, Mythic Quest. 3. Staffel durch. Mega. Wenn ihr irgendeine Möglichkeit habt, es zu gucken, vor allem jetzt gerade, wo Apple Plus auch als Kanal als Prime Channel, genau, buchbar ist, habt ihr eher einen Zugang dazu als Nicht-Apple-Nutzer. Gönnt euch. vor allem, ich habe auch richtig Bock auf Sidequest. Und, um dann jetzt den Übergang zu schlagen, wie viel hast du geguckt von The Studio?
Noch gar nichts.
Ach so, ich dachte, du hättest da schon mal reingeguckt.
Nee, das ist ja jetzt, also wir wollten warten, bis zumindest die Hälfte oder so raus ist, damit wir es ein bisschen bingiger gucken können.
Ist doch, Folge 7 kommt heute und ich glaube, es werden nur 10.
Ja, wir hatten dann noch andere Sachen auf dem Teller, okay. Deswegen, dann weiß ich aber auf jeden Fall, dass jetzt genug raus ist, dass wir anfangen können.
Nee, ich habe einfach mal reingeguckt, The Studio, kurz abgerissen, Seth Rogen. In der ersten Folge ist ein Executive in einem großen Studio. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie der Name ist. Ist auf jeden Fall kein echtes Studio in Holland. In Hollywood.
Warner Sisters.
Wie bitte?
Warner Sisters.
Warner Sisters. Ja, nennen wir es Warner Sisters. Wird auf jeden Fall so aufgebaut, als sei es das größte Hollywood-Studio. Und ja, in der ersten Folge wird er mit der Nachfolge seines Vorgängers, wieder mal hier lyrisch auf dem höchsten Niveau, betraut, weil die seine Mentorin entlassen wird und somit ist er quasi Studioboss. Es gibt nur noch einen über ihm, der halt immer sagt, mach was Geiles, bring Kohle ran, aber im Endeffekt ist er so das höchste Executive-Team, ja. Was die Entscheidung trifft. Der andere Typ sagt nur, bring Kohle ran. Ist mir scheißegal wie. Und ich schmeiß dir mal wieder Ideen rein, die einfach völlig scheiße sind. Guck, wie du sie umwandelst und daraus Geld machst. Und ja, die Folge fängt eigentlich damit an, dass Seth Rogen, der ein Riesenfreund des Cinemas ist in seiner Rolle, des alten Kinos, der anspruchsvollen Filme, sagt, er wird der Studioboss, der wieder mit Kunstfilm Geld verdienen wird. Also er wird.
Das habe ich im Trailer schon gesehen, genau.
Genau. Er wird alles hochhalten, er wird weg vom Trash. Und ja, ich glaube, es ist in Folge 1 oder 2, so viel nehme ich mal ganz kurz vorweg, sagt der Studioboss, wir machen Filme über Kool-Aid.
Kool-Aid.
Ich glaube, das kommt sogar auch schon im Trailer vor. Für allen, die es vielleicht nicht kennen da draußen, ist eine Pulverlimonadenmarke aus Amerika. Ja. Und die ist bekannt geworden durch so einen Spot. Ist auch in, ich glaube, American Dad, Family Guy, blablabla, schon zu Dutzend persifliert worden. Von so einem großen Limonadenkrug, der immer durch die Wand bricht und sagt, it's Kool-Aid-Time oder irgendwie sowas.
Ja, genau.
Ja. Daraus soll er einen Film machen und er soll ein Blockbuster werden. Und ja, irgendwie schafft er es, Martin Scorsese dafür zu bekommen, weil Martin Scorsese möchte über das Jonestown-Massaker, damals diese große Selbstmordsekte, einen Film drehen und die haben ja Kool-Aid mit Gift gesoffen. Deswegen kriegt er es hin, dass dieses Drehbuch Kool-Aid genannt wird und dann halt als der Kool-Aid-Film verkauft wird, merkt aber, dass das beim Studioboss überhaupt nicht gut ankommt.
Cool ankam.
Entscheidet sich dann dafür, doch so einen Billy-Animationsfilm zu machen mit irgendeinem, also Pseudo-Drehbuchautor würde ich gar nicht mal sagen, ist glaube ich sogar ein relativ guter Name, komme ich jetzt gerade nicht drauf, und muss dann Martin Scorsese das Herz brechen.
Oh nein.
Und Alter, die Folge tut so weh, wenn Martin Scorsese anfängt zu weinen, weil er diesen Film nicht bekommt und theoretisch, also er hat das Drehbuch sogar gekauft von ihm für 10 Millionen, von Martin Scorsese, und wird dann vom Studioboss so gefragt, ey, wenn du hier diesen Animationsfilm machst, warum hast du denn dann für 10 Millionen das Drehbuch gekauft? Und er sagt, um den Film für immer zu killen. Das heißt, er sorgt sogar dafür, dass Scorsese diesen Film, Jonestown, dieses Drehbuch niemals verwirklichen kann und bricht ihm damit komplett das Herz.
Boah, ist fies.
Einem der größten Filmemacher, der sein absolutes Vorbild ist, bricht er komplett das Herz. Und genau so geht die Serie halt wirklich bam, bam,
also,
bam,
Schlag. Also der wird einfach ein abgewichster Wichser.
Genau.
Abgewichster Arschloch.
Es geht um diesen Konflikt dieses armen Menschen, der einfach nur gute Filme machen möchte, aber halt mit dem Hollywood von heute sich konfrontiert sieht, was einfach nur noch Kohle, Kohle, Kohle generieren möchte. Und er versucht da zumindest so ein bisschen den Mittelweg zu finden. Nicht alle Folgen drehen sich nur um dieses Thema. Es dreht sich auch so ein bisschen darum, dass er halt nun mal jetzt der Boss ist und damit nicht mehr einer von den coolen Kids, die über den Boss lästern.
Sondern der Wichser.
Sondern er ist jetzt der Wichser, von dem alle nur was haben wollen und den eigentlich gar keiner am Set haben möchte. Auch wunderbare Folgen, die sich darum entspinnen. Lange Rede, kurzer Sinn und viel mehr möchte ich nicht vorwegnehmen. Es ist eine der Serien für mich des Jahres bisher, weil ich finde, dass Seth Rogen das super spielt. Die Serie hat ein krasses Tempo. Es ist alles so im One-Shot-Stil gedreht, also mit einer Kamera, die permanent den Leuten einfach folgt. An den Sets. Es gibt auch eine Folge, die heißt der One-Shot und die ist auch ziemlich gut. Aber es sind nicht alles One-Shots, aber es ist sehr hochwertig produziert, die Schauspieler kriegen es gut hin und es stopft bei mir eine Lücke in meinem Herzen, die seit langem offen ist, und zwar ist es die Entourage-Lücke. Ich habe Entourage genau dafür geliebt, dass es die Schattenseiten von Hollywood so ein bisschen offenlegt, ne, wie schmierig da alles hinter den Kulissen läuft, und The Studio haut da auf jeden Fall noch eine ordentliche Schippe drauf, weil Entourage da immer so ein bisschen war, ja, wir verbiegen uns halt dafür, damit wir Erfolg haben, damit Vinny Chase, der Hauptcharakter, ja, mit seiner Entourage halt auch Erfolg hat. Aber bei The Studio geht's halt wirklich, wir sehen einfach dabei zu, wie Seth Rogen seine Seele verkauft für den Job und immer tiefer da reinrutscht.
Bei Wow gibt's auch noch so eine ähnliche Serie, ne?
Aha.
Unter anderem mit, wie heißt unser Exportschlager? Daniel Brühl.
Ich hätte jetzt Diane Kruger gesagt.
Nee, Daniel.
Christoph Walz.
Ja. Nee, der ist Österreicher.
Wird aber offiziell als Deutscher gelistet. Also,
echt?
Ja, ja. Zum Beispiel, er hat ja Oscars gewonnen und da wird er offiziell, weil er auch einen deutschen Pass hat, als Deutscher auch gelistet.
Ja, ich weiß, dass der im Deutschen seinen ersten Erfolge hatte. Aber ich wusste nicht, dass er als Deutscher gelistet wird oder einen deutschen Pass besitzt. Ich guck gerade nur, wie die Serie heißt.
Zwei Nationalitäten, sag ich jetzt mal.
Ja.
Nee, aber ist eine Watch-Empfehlung. Ich überbrücke gerade kurz, während du googelst.
Es tut mir leid, es ist, ich muss kurz auf seinen Wikipedia-Eintrag.
Die ist aber auch maximal überspitzt, ne? Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass da der klassische Seth Rogen-Film-Humor drin ist. Also, es ist wenig Sperma-Pipi-Kaka, aber es kommt auch schon viel Kleinkinder-Humor vor. Also, man sieht, dass diese ganzen Executive-Creative-Blablabla, Schieß-mich-tots, die da in den Studios unterwegs sind, auch alle irgendwie nicht so den maximalen Plan haben von dem, was sie haben, machen, sondern es ist eher so
Brandherde löschen,
da sind wir wieder bei der Feuerwehr, bei der Metapher. Und, keine Ahnung, so ein bisschen auch intrigieren,
ja,
um die eigenen Projekte zu pushen, Erfolge zu fahren und damit weiter aufzusteigen.
So, was ich hab's gefunden, es heißt The Franchise, gibt's auf Wow, ist auch, also bisher eine Staffel ist auch fertig, bisher. Also ich habe es noch nicht komplett geguckt.
Die
Staffel ist durch, die Serie weiß ich nicht, ob die fertig ist. Mhm. Und im Prinzip geht es darum, dass ein Superhelden-Franchise ein neuer Film dafür gedreht werden soll. Und naja, diese typischen Disney-Krankheiten da vorkommen, ne? Also, der Protagonist ist uns zu männlich, wir müssen eine Frau einsetzen, waren wir aber nicht woke genug und da müssen wir neu drehen und das muss neu gemacht werden. Und es persifliert halt die aktuelle Problematik, vor allem um Franchise-Filme.
Oh, das ist auch ein sehr schönes Thema. Also bisher wurde es bei The Studio noch nicht aufgegriffen.
Ich glaube, das ist zu anspruchsvoll für das. Also The Studio ist zu anspruchsvoll für diese Problematik.
Es gibt Folgen, die sind so und es gibt Folgen, die sind so. Ich bin sehr gespannt, was in den letzten drei Folgen noch passieren wird, oder vier.
Ich habe von The Franchise bisher, wie gesagt, nur die erste Folge gesehen, die hat aber eigentlich Spaß gemacht, die war ganz witzig gemacht. Und es ist eine HBO-Produktion, ne? Das heißt dann schon was.
Tatsächlich, ist das ein Qualitätsmerkmal.
Hat aber gar nicht so eine generell gute Bewertung, liegt meistens so bei zwischen 60% und 70%.
Ja, ist aber immer noch worth a watch.
Also, ja, ja, eben deswegen.
Eine Stunde gehen, werde ich da morgen auf dem Laufrad vielleicht mal einfach, auf dem Laufrad vor allem.
Nee, ich
auf
glaub,
Laufband
die vielleicht gehen auch mal reingucken. Irgendwie 25 Minuten oder so, eine halbe Stunde pro Folge.
Ja, zwei Stück. Morgen muss ich eh auf den Crosstrainer, weil ich mir schon wieder eine Blase gelaufen habe. Aber dann gibt's morgen vielleicht einfach mal The Franchise.
Ja.
Ich bin gespannt. Ist auf jeden Fall scheint eine geile jetzt hänge ich in der Schleife fest, muss ich rausschneiden. Empfehlung.
Empfehlung. Kommen wir von einer deiner Serien des Jahres zu einem meiner Filme des Jahres.
Oh, stimmt, da musst du unbedingt drüber reden, ja.
Sorry, das gönne ich mir jetzt, weil ich gehe so selten ins Kino, da will ich jetzt mal drüber reden.
Ey, ich hatte gerade genug Talking Time. Hau raus, ich bin sehr gespannt.
Ich war im Kino.
Warte, darf ich vorab eben ganz kurz?
Klar, natürlich.
Also ich glaube, ich habe selten in dieser WhatsApp-Gruppe Videobastards vom guten Boris eine so krass ausformulierte Kritik gelesen, eine Wall of Text.
Die du nicht gelesen hast?
Weil doch, doch.
TLDR.
Darf ich es kurz vorlesen?
Du kannst es vorlesen, dann nimmst du mir einfach gesagt einen Redepart weg, aber ja.
So, ich habe den Film bei Letterboxd mit 4,5 von 5 bewertet. So fängt's an. Und dann wirklich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 WhatsApp-Absätze. Ich glaube, es ist die längste Nachricht, die ich jemals von Boris Flipp gelesen habe. Darüber, wie gut dieser Film ist. Ich will jetzt gerade nicht mehr vorwegnehmen, weil dann nehme ich dir deinen Sprechpart, bitte. Aber 4,5 auf Letterboxd ist schon mal eine Ausnummer.
Also, der Film, von dem wir reden, ist, den hatte ich schon länger auf dem Schirm. Der ist jetzt auch schon länger raus. Ich glaube, 2 Wochen. Im Deutschen Blood and Sinners, im Original nur Sinners. Im Prinzip haben wir erstmal Michael B. Jordan in der Hauptrolle als Doppelrolle, so wie man es von Tom Hardy aus Legend, glaube ich, hieß, der kannte. Spielt er hier ein Zwillingspärchen, Smoke und Stack. Zwei Brüder, die aus den Südstaaten kommen, dann nach Chicago, glaube ich, gegangen sind, um da das große Geschäft zu machen und dann zurück in die Südstaaten kommen und sich jeder fragt, warum, mit sehr, sehr viel Geld. Und dort wollen sie einen, wie hieß es, einen Soul Shack, glaube ich, oder Juice Shack oder so, aufmachen. Im Prinzip eine Bluesbar, wo die schwarze Bevölkerung im Prinzip Party machen kann.
Nice.
Mit irischen Bieren und italienischen Weinen, so um zu verstehen, warum die doch vielleicht wieder raus aus Chicago sind.
Weder Höchstgen noch Stöckstgen.
Denn der Film spielt kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, Anfang der 1920er Jahre. Also Michael B. Jordan ist der Protagonist, aber der eigentliche Protagonist der Geschichte ist deren kleiner Cousin, Preacher Boy genannt. Er ist ein grandioser Musiker, aber wie der Name schon sagt, auch der Sohn eines Priesters. Und in dieser Erzählstruktur haben wir es, dass Musik einen sehr großen Stellenwert hat. Er kann halt natürlich für Kultur stehen, für das eigene Volk, für die Herkunft, für die Roots und sowas. Aber es kann auch ein Zeichen des Teufels sein. Ne? So, lass dich von der Musik führen, leb deine Reize aus und so den ganzen Dreck. Und der Vater, der Priester, sagt halt zu Preacher Boy so, ey, Musik ist was Böses, mach das mal nicht. Aber er fühlt sich trotzdem verführt, macht bei diesem Shack mit. Und es passiert, also die gesamte Story passiert eigentlich alles an einem Tag. Es ist nämlich so, dass die beiden Brüder im Prinzip eine alte Scheune kaufen, da eben diesen Shack reinbauen wollen und nur Schwarze dahin kommen, bis auf eine Person. Und parallel dazu ein Vampir, ein weißes Pärchen vom Ku Klux Klan zu weiteren Vampiren macht.
Und ich habe kurz aufs Handy geguckt und auf einmal sind wir bei Vampiren.
Ja, das ist nämlich, das passiert parallel dazu, weil das ist vielen aus dem Trailer vielleicht, glaube ich, nicht ganz so bewusst geworden. Es ist eigentlich eine Vampirgeschichte und ein kleiner Drama-Horror-Thriller-Film.
Also wir haben Ku Klux Klan-Vampire.
Jein, nein.
Okay.
Also die Personen, die zu Vampiren verwandelt wurden, waren tatsächlich ehemalige Ku Klux Klan-Mitglieder, aber der Film geht einen anderen Ansatz an Vampirismus ran, nämlich, dass die Vampire ein Hive-Mind haben. Und dass alle die Erinnerungen von einem paar Vampirstamm sozusagen, wenn du aus der gleichen Blutlinie kommst, von der gleichen Version verwandelt oder halt von einem seiner Nachkommen oder so, dass du halt auch alle seine Erinnerungen hast und seine Skills halt mit drauf hast. Dass du zum Beispiel dann Chinesisch reden kannst, wenn eins seiner Opfer ein Chinese war, weil du teilst ja seine Erinnerungen.
Boah, wenn das doch bloß mal nach jeder Frühlingsrolle so werde.
Boah, wäre geil.
Nur noch Ramen, jeden Tag Ramen.
So, dementsprechend sind die Ku Klux Klan-Mitglieder gar nicht mehr Rassisten, sondern im Bann dieses Vampires und selber halt auch Vampire. Und die versuchen in diesen Shack eben reinzukommen, während da halt eine riesige Party stattfindet. Und warum versuchen sie es? Weil sie sehen von Weitem, der Preacher Boy legt einmal einen Song auf, also fängt ihn an zu spielen und er hat eine besondere Gabe. Er vermittelt Musik nicht nur als Musik, sondern er entfesselt dabei Emotionen. Ne? Und das haben die mit einer wirklich grandios wunderschönen Szene, die ich jetzt einfach nicht vorwegnehmen will, gespoilert. Also gezeigt. Ich will die nicht spoilern. Das ist wirklich imposant, was da sowohl VFX als auch Szenenbild und alles anging. Und ich will gar nicht so viel über diesen Film verraten. Ne? Also ich kann verraten, die Vampire wollen unbedingt diesen Preacher Boy und es ist denen eigentlich egal, wie viele Leute sie da dahingehend halt mitnehmen müssen. Die Prämisse der Vampire ist halt auch für sich eine so eine Subkultur aufzubauen voller Vampire, um Nähe und Liebe zu spüren, weil sie sind so kalte Wesen, dass sie es nicht mehr fühlen können.
Kenn ich.
Und es ist sehr, sehr schön, wie dann halt mit Musik gearbeitet wird, weil zum einen hast du halt den Preacher Boy, der diese Roots-Musik dann, also Blues spielt und man so diese Roots sieht und das, was ich jetzt nicht vorwegnehmen will. Und zum anderen, und halt Geschichte vermittelt und Emotionen weckt. Und zum anderen hast du dann Vampire, die dann scheinbar durch einen Iren nach Amerika gekommen sind, die dann so Irish-Folk-Musik machen, die dann aber auch sehr, sehr geil ist. Aber halt weniger dieses Traditionelle rüberbringt, sondern mehr das aktuelle Gemeinschaftsgefühl der Vampire, weil das siehst du dann in so einer größeren Gruppe, dann fängt er an darauf zu steppen, dieser Hauptvampir, und die singen das alle mit und das hat halt alles so ein Irish-Vibe und er selber spricht halt, beziehungsweise im Deutschen wurde es dann halt nicht übersetzt, er singt dann mit einem irischen Akzent. Es ist wirklich grandios gemacht und das in einem Horrorfilm, der nicht unbedingt darauf aus ist, dich zu erschrecken mit Jumpscares oder sowas, weil zwei haben die auch eingebaut, die aber keine richtigen Jumpscares sind, sondern also der Effekt eines Jumpscares, aber nicht mit gruseligen Dingen. Dass eher subtil vermittelt werden soll und Horror dann mehr in dieses Genre, weil Vampire darin vorkommen, diese Fantastik dahinter, und dass es aber auch blutig zugehen kann und da viel drumherum passiert, aber nicht eben mit dem Suspense sich zu erschrecken rangeht, sondern eher über eine andere Schiene, nämlich eben Parallelgesellschaften. Und da haben wir dann auch die Kritik an Parallelgesellschaft zwischen Weiß und Schwarz und da halt dann zwischen Tag und Nacht und allem Möglichen. Damit spielt dieser Film unglaublich gut. Er ist handwerklich unglaublich gut gemacht. Ich war wirklich in diesem Film gefangen für den Moment des Guckens. Also er ist heftig immersiv. Die Kamerafahrten sind zum Teil, also es sind keine One-Shots, aber die halten länger auf eine Person drauf, wenn die etabliert wird in dem Cast der Protagonisten oder generell Mitspieler in diesem Film. Und es werden auch einfach in einem One-Shot dann Kopfbewegungen verfolgt. Also wenn jemand zur Seite guckt, hält die Kamera auch kurz da drauf, um zu sehen, was dieser Charakter sieht. Was unglaublich schön gemacht ist. Also ich würde behaupten, storytechnisch, handwerklich, musikalisch, wie auch von der schauspielerischen Performance und auch dem, wie es inszeniert ist. Also alles zusammen. Ein grandioser Film. Und wer jetzt noch die Chance hat und Bock hat, wirklich, ich würde sagen, der schafft es Ende des Jahres in die Top 10 meiner Liste, diesen Film zu sehen. Ich würde empfehlen, diesen auch auf der Leinwand zu gucken. Einfach wegen des Sounds, weil Musik so eine große Rolle spielt und so unglaublich gut funktioniert.
Tja, ich hätte mich sehr gefreut, mit ins Kino zu gehen, sage ich ganz ehrlich.
Ich habe gefragt.
Ja, aber ich hatte keinen Bock auf einen Liam Neeson-Film.
Was?
Du hast in der Gruppe gesagt, ihr geht Saints and Sinners gucken. Das ist ein Liam Neeson-Film, der letztes Jahr ins Kino kam. Ich dachte, der wird aus irgendeinem Grund wieder aufgeführt oder sowas.
Ich meinte Blight and Sinners. Oh mein Gott, das tut mir leid.
Ich guck's und ich denk so, oh nee. Haben wir so ich habe auch nicht gelesen, also ich dachte so, Michael B. Jordan, habe ich im Nachhinein erst gelesen. Das ist ein Liam Neeson-Film, aber ja, keine Ahnung. Vielleicht spielt er in der Nebenrolle mit. Und dachte so, boah, nee, so keinen Bock auf, keine Ahnung, wieder die dunkle Vergangenheit holt ihn ein. Es ist halt wirklich wieder so ein typischer Liam Neeson-Film. Und war so, boah, nee, das ist mir jetzt ein bisschen zu heftig heute. Ja. Ich habe überhaupt nicht gecheckt, dass ihr da reingehen wollt.
Dann habe ich irgendwie autokorrekt oder mein Gehirn war kurz AFK. Das ist das Problem. Warum wurde denn Blood and Sinners und man hat nicht einfach Sinners? Weil da hätte ich einfach Sinners schreiben können.
So. Ich gebe so bei Google einen Saints and Sinners. Denkst du, 23? Ja, kann sein, dass es ein bisschen gedauert hat, bis der in Deutschland ins Kino kommt oder so.
Es tut mir wirklich leid, dann habe ich mich halt. Wir können gerne nochmal zusammengehen, wenn du möchtest.
Ja,
mal schauen. Ich gucke mir den gern nochmal an.
Also, ich mag die Empfehlung, den auf großer Leinwand zu gucken, immer und werde dem auch gerne gerecht. Sarah hat nächste Woche Urlaub. Vielleicht, also, die kommt ja am Dienstag wieder, Dienstag um 1 Uhr morgens oder so. Und hat dann aber noch die komplette Woche Urlaub.
Ja.
Ich denke mal, ich werde sie mir mal unter der Woche schnappen. Und dann
geht ihr einfach ins Kino.
Gehen wir ins Kino und gucken uns den
okay.
an.
Okay. Ja. Dann kannst du gerne berichten, wie du den fandest, weil ich muss sagen, seit langem, ne, wo ich. Das letzte Mal Kino hat sich gelohnt für mich, war Furiosa mit euch. War ja ein wirklich schöner Film, hat mir wirklich Spaß gemacht.
Also bildgewaltig.
Ja. Ja. Und dieser Film ist sowohl bildgewaltig als auch sehr, sehr stark von der Story. Und an dieser Stelle auch, bleibt sitzen. Es gibt eine Mid-Credit und eine Post-Credit-Scene. Und beide sind für die Ganzheit des Films gut. Und ich würde behaupten, weil die Leute, mit denen ich das geguckt habe, haben es nicht verstanden. Vielleicht bin ich jetzt einfach arrogant an dieser Stelle, aber es ist mir egal. Die End-Credit-Scene ist eine Metapher. Ihr dürft sie nicht so sehen, wie man sie sieht. Ihr müsst ein bisschen Kombination im Kopf anstellen. Nicht besonders schwer. Nicht besonders schwer, wenn dieser Charakter fucking Preacher Boy heißt und allein in einer Kirche sitzt. Aber es heißt nicht, dass er in diesem Moment allein in einer verfickten Kirche sitzt.
Schluss jetzt. Ist okay. Du spuckst mir zu sehen.
Es tut mir leid.
Ich muss das Mikrofon noch wieder zurückgeben irgendwann an meine Arbeitgeber.
Es tut mir leid.
Dann die ganze Boris-Spucke vorher rauszuholen. Gibt's überhaupt Popschutz für das
ja.
Rode?
Ja.
Okay. Mal gucken.
Kostet vielleicht auch nur 30 Euro. Das war jetzt harsche Kritik dafür, ja. Weil es sieht genauso aus wie dieser Verlauf, nur oben nochmal draufgesetzt mit Popshots dazwischen.
Naja, vielleicht haben wir sowas auf der Arbeit rumfliegen, mal gucken.
Ich wollte mir eh einholen, dann kann ich meinen einfach mitbringen und draufsetzen.
Geil, wieder was er mitschleppen muss. Hat er in der Vergangenheit
nur eine Sache. Geklappt.
Es hat wirklich gut geklappt.
Ja.
Ja, du hast mich auf jeden Fall gehypt, allein schon die 4,5. Ich hatte auch so einen Text in der Gruppe geschrieben, von wegen, Bruder, kannst du dann nicht wenigstens den richtigen Titel sagen? Aber ich habe es nicht abgeschickt, weil es war so, ich hätte auch einfach mal selber nachdenken können und vielleicht mal nach Sinners oder dem Titel mit Michael B. Jordan zusammen googeln können.
Es tut mir wirklich leid. Aber als
die Kritik kam und ich dachte, Alter, was, so ein Brett waren die gucken, war ich wirklich schon so.
Es tut mir leid, es tut mir leid.
Aber dann war so, nee, erstens nicht in der Gruppe vor allen anderen und zweitens, scheiße,
das ist halt nur ein Film. Können, ist okay.
Ach, ist ja, wie gesagt, ist ja nur ein Film.
Die Sache ist aber auch, die Leute, die mit waren, waren unterschiedlicher Meinung. Ich war jetzt sehr gehypt, weil ich diesen Film jetzt einfach auch sehr, sehr gut fand. Es ist komplett subjektiv auch gerade, ne? Also ich messe nach dem, wie ich in diesem Film eingetaucht bin. Es war auch jemand dabei, der trinkt gern Suppe und isst Nudeln dazu.
Fuck you, Stefan.
Der hat dem Film 2,5 auf Letterboxd gegeben. Wo ich wirklich wütend geworden bin, nachdem er gesagt hat, er hat dem 2,5 gegeben.
Ey, ja.
Also, ich bin wirklich wütend geworden.
Also da unser Geschmack an Filmen selten weit auseinander geht, sehe ich da schon Potenzial, dass ich ihn genießen werde. Schauen wir mal. Ich werde auf jeden Fall in der übernächsten Folge berichten, weil wenn Sarah Dienstag erst aus dem Urlaub wiederkommt, ich glaube nicht, dass wir Dienstagabend direkt ins Kino gehen werden. Weil mitten in der Nacht, obwohl, dann ist der Schlafrhythmus eh gefickt. Vielleicht können wir auch nächste Folge schon drüber sprechen.
Wir werden sehen.
Wir werden sehen. Was wird?
Was wird?
Ich hab Bock, ich werde mir auf jeden Fall geben. Ich habe auch noch einen Film geguckt.
Ja. Ein paar
Minuten haben wir ja noch.
Ja.
Wollte ich nur eben kurz erwähnt haben, weil ich ihn noch mal ein bisschen in meinem Kopf habe
Revue passieren lassen.
Reminiszieren wollte ich gerade sagen. Revue passieren lassen, vielen Dank.
Gerne.
Und ihn dann im Nachhinein für das, was er ist, doch gar nicht so schlecht fand. Die Rede ist von Havoc auf Netflix.
Ja.
Neuer Film mit Tom Hardy in der Hauptrolle.
Mein Löwe, mein Bär.
Auf jeden Fall. Unter anderem auch noch Timothy Olyphant mit dabei. Kennt man unter anderem aus Once Upon a Time in Hollywood in einer kleinen Nebenrolle. Oder auch, ich komme gerade nicht auf den Namen, Deadwood, glaube ich, hieß die Cowboy-Serie mit ihm.
Mhm. Die hat er nicht den Manson-Anhänger, der einzige Typ, der da in der Truppe war, gespielt?
Nee, am Set mit Leonardo DiCaprio hatte er eine längere Szene, weil Leonardo DiCaprio jetzt den Bösewicht in der neuen...
Ah, stimmt, ja.
Wo er seine eigene Western-Serie hat. Sehr intensive Szene, fand ich auch schön, dass sie Timothy Olyphant dafür genommen haben. Der Mann ist auch wirklich gefühlt nur noch Haut und Knochen. Er hat so ein bisschen die Meth Damon-Kur hinter sich oder, keine Ahnung, wie heißt das, Ozempic geschnupft, wer weiß es. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben gerade extrem viele Hollywood-Stars, die irgendwie nur gefühlt nur noch aus Haut und Knochen bestehen.
Ja, ist ja gerade neuer Trend, ist auch auf TikTok auch ein Trend.
Kriegst du ihn in Deutschland auch? Ich habe schon recherchiert, aber tatsächlich ist ein Diabetes-Medikament und soll auch relativ problemlos zu nutzen sein, also wenig Nebenwirkung. Aber
ich verstehe nicht, warum man Diabetikern Medikamente wegnehmen sollte. So.
Ja, das auf jeden Fall. Also nicht, dass der Markt ist überschwemmt mit Ozempic und ähnlichen
Produkten. Ja, aber du weißt, was ich meine.
Ja, ja. Aber krass, dass man es hier auch in Deutschland relativ einfach bekommt. Also du musst im Endeffekt nur ein Rezept vom Arzt haben. Und da ist der Nebenwirkungs... Ich mache jetzt keine Werbung für Ozempic hier, verdammt nochmal. Scheiß drauf. Er ist mega schlank. Wir sprechen über Havoc. Havoc. Von den The Raid-Machern tatsächlich.
Ja.
Inszeniert. Und genau das kriegst du auch. Du kriegst, ich glaube, der geht etwas über 2 Stunden oder gerade 2 Stunden. Oder vielleicht 100 Minuten. Pure Action und Gesplatter. Und das auf die unnachvollziehbarste Weise. Wo The Raid 1 und 2, also 2 war ja wirklich ist mein Highlight aus der Raid-Reihe, weil er einfach für mich diesen Kultfilm-Charakter hat von einem Videospiel fast schon. Wo
ich weiß, was du meinst. Ich fand 1 einen Ticken besser, aber weil 1 so behutsamer eingeführt wurde.
Ja, und 1 in dem Hochhaus kam halt auch so aus dem Nichts.
Ja.
Ne? Deswegen kann ich verstehen den Impact, aber in 2 dann die glatt polierte Version zu bekommen, hat mich extrem geil gemacht. Ne? So, weil einfach geile Kamerafahrten, geile Einstellungen, bisschen der Videospielaspekt. Also es hat nichts mit Videospielen zu tun, aber dieses sich durchkämpfen von immer
Level,
immer härteren einfach, Bossen. Ja. So ein bisschen wie Sifu, ne?
Ja.
So, und alle paar Stufen, nachdem du dich wieder durch die Mobs gefickt hast, kommt halt der krasse Ficker mit dem Baseballschläger oder was auch immer, der ein bisschen schöner geschrieben ist. Fand ich super toll. Zur Prämisse kann man einfach nur sagen, abgehalfterter, korrupter Cop, der aber irgendwie doch das Herz am rechten Fleck hat.
Naja, Klassiker.
Naja, hat er auch nicht unbedingt, aber muss halt für seine korrupten Auftraggeber Ziel XY erreichen. Also Story ist für den Arsch in dem Film.
Ja, genauso wie bei dem Keanu Reeves Film hier, Street Kings oder so, wo da auch so einen korrupten Bullen spielt.
Free Kings.
Kann sein, ja.
Du hast Free Kings? Ich meine, oder Street... Ach, keine Ahnung.
Du weißt, welchen ich meine.
Ich weiß, welchen du meinst.
Klingt ein bisschen ähnlich.
Ja, ist es auch, nur halt ist hier die Gewaltschraube auf To the Max gedreht. Ja, okay. Also 100 von 10.
Ja, gut, aber das erwarte ich von den The Raid-Machern.
Es gibt zwischendurch, Forrest Whitaker ist auch mit dabei, der spielt nämlich den korrupten Wichser, den Politiker, der so ein bisschen die Fäden zieht hinter unserem Tom Hardy. oder ihn motiviert, das zu tun, was er tut. Es werden immer wieder versucht, in einzelnen Dialogzeilen so ein bisschen Hintergrundgeschichte den Charakteren zu geben. Ist aber voll für den Arsch. Brauchst du überhaupt nicht und hat auch gar keine Auswirkungen auf den Film. Im Endeffekt fetzt Tom Hardy sich auf der Suche nach Person XY einfach durch Horden von Triadenmitgliedern.
Geil.
Und das auf blutigste Weise. Also es gibt eine große Szene, die spielt in einem Club. Fängt halt an mit einem randvollen Club, wo so ein bisschen Industrial EDM-Musik läuft. Und da sucht der Person XY, findet die auch, und in dem Moment kommen halt ganz viele Gangmitglieder rein. Und es entspannt sich eine Gewaltorgie über die nächsten 15 bis 20 Minuten in diesem Club, die einfach sondergleichen ist. Du hast so diese kleine Truppe von der Zielperson, die begleitet, das ist quasi so Teenager, sie wussten nicht, was sie tun, wurden verarscht und bla bla, jetzt sind sie das Ziel von den Triaden, deswegen muss man ihnen helfen. Und die werden so ein bisschen lappig eingeführt in den Film.
Kategorisiert, ja.
Und auf einmal schnappt die kleine Maus aus der Gruppe sich ein Messer und zerhackt da Triaden am laufenden Stück in einer Gewaltchoreografie, wo du dir denkst, so, es hätte Tom Hardy gar nicht gebraucht. Die ist schon der fucking Female Terminator aus Taiwan. Und zerfickt da alle mit ihrem Hackebeil und ballert jeden über den Haufen, der ihm irgendwie über den Weg kommt. Es ist blutig, es ist wunderschön auschoreografiert teilweise. Es gibt Kills, die habe ich so noch nicht in Filmform gesehen. Ich sag nur Harpune, so in der letzten großen Gewaltszene, die in einem kleinen, klapprigen Holzhaus, irgendwo in New York, wo auch immer da in einem Wald, in einem Holzhaus steht, keine Ahnung.
Im Central Park, ist doch klar.
Da gibt's eine Szene, also so habe ich noch nie jemanden durch eine Harpune in einem Film ums Leben kommen sehen, auch wieder was Neues gelernt. Er ist super kurzweilig. Hat echt CGI-Effekte aus der Hölle. Also am Anfang gibt es ein paar Autoverfolgungsszenen.
Wenn du das sagst, ist das schon hart, weil du bist ja so blind für CGI manchmal.
Ja, aber so erinnerst du dich an zum Beispiel Autoszenen aus den aus Sin City?
Ja.
Die wirkten cool, weil es halt so der Comic-Filter drauf war.
Ich rede von Moon Knight. Du hast die CGI-Effekte bei Moon Knight stellenweise nicht gesehen.
Ja, okay. Das stimmt. Egal. So, diese Autoverfolgungsjagden sehen halt aus wie aus Sin City, aber sie sollen realistisch wirken und sind also dann
Arsch.
So aus dem Computer, also nur mit Farbe und ist alles Arsch. Mhm. Also,
da hat jemand vergessen, das Material mitzurendern.
Ich habe mich ein bisschen eingelesen, der wurde wohl jetzt sehr mit der heißen Nadel veröffentlicht. Mhm. Kann sein, dass da einfach am Ende gesagt wurde, scheiß drauf, ist ein Gewaltstreifen, machen wir einfach so, wird schon keinen aufregen. Aber es sieht schon echt nicht so gut aus in den Autoszenen. Ansonsten, und weil die auch manchmal echt random einfach irgendwelche Hintergründe genommen haben, die auf jeden Fall nicht echt sind. Aber es reißt eigentlich raus.
Okay.
So, und kriegt von mir eine solide 3,5.
Von 5.
Von 5.
Also 7 von 10.
Ja, genau. Ja. Also für ein Gewaltspektakel, macht Spaß, Story ist für den Arsch.
7 von 10 ist das neue 5 von 10. Weil Leute wollen irgendwas ja positiv bewerten, halten sie aber für mittelmäßig, machen deswegen 7, weil 7 ist zwischen 5 und 10.
Dann kriege ich eine 6.
Nein, 6 von 10.
Nein, dann kriege ich eine 6 von 10, eine 3 von 5. Eine 2,5 von 5.
Also eine 5 von 10. Genau die Mitte.
Nein, dann kriegt er eine. Ach,
so, siehst du?
Leute, 6 von 10.
Leute haben ein Problem damit, 5 von 10 zu geben, weil die glauben, 5 ist zu schlecht, obwohl es genau mittelmäßig ist.
Ja, aber er ist nicht mittelmäßig. Er ist von der. Also, wenn man auf die Gewaltorgien aus The Raid steht, ist er nicht schlecht. Aber er kommt halt nicht mal ansatzweise daran, weil du den Leuten erstmal ihre Fähigkeiten nicht abnimmst. Es sind Cops und Teenager. So, klar, die sind alle irgendwo ein bisschen im kriminellen Milieu unterwegs, aber die sind wirklich nicht so heftig. Mhm. Was an dem Film halt richtig heftig ist, ist diese Gnadenlosigkeit der Gewalt. Also es gibt einen Cop, der wird am Anfang verletzt, der liegt dann im Koma und wird dann in den im Krankenhaus von den Triaden umgebracht. Und völlig unnötigerweise kommt dann seine trauernde Witwe rein, die vorher noch...
Sie wird auch umgebracht.
Sie sieht wunderschön aus, ist so richtig gebrochenes Herz, Tränen in den Augen. Oh, und dann sagt aber Tom Hardy, keine Sorge, alles wird besser. Die kriegt so fies ein ganzes Uzi-Magazin aus einer Handfeuerpistole in den Brustkorb reingeflattert, dass du dir denkst, warum habt ihr Bambi inszeniert, nur um es zu töten, verdammt nochmal.
Genau deswegen. Genau deswegen.
Also, sorry, wenn ich es jetzt vorweggenommen habe. Guckt es euch trotzdem noch an, wenn ihr auf diese Gewaltorgien steht. Ne? Der Weg ist das Ziel. wie gesagt, kann man gut weggucken, wenn man Bock hat. Einfach auf hohle Action reingeben, fertig.
So, kann ich jetzt die restliche Minute und 6 Sekunden noch nutzen, um auch noch was zu bemängeln?
Woran?
Netflix.
Bitte.
Neue Staffel You.
Habe ich noch nicht gesehen.
Wir haben in die erste Folge reingeguckt gestern. Mhm. Es reicht langsam.
War die nicht abgeschlossen? Ich dachte, die wäre zu Ende. Es war doch ein gutes Ende nach der letzten Staffel.
Nee, war auch schon scheiße. Also alles nach Staffel 2 war schon Arsch.
Ja, aber gutes Ende so nach dem Motto, begrabt sie jetzt. Das meine ich.
Nee,
das
wäre
ein guter Exit-Point.
Nee, es ist nur more of the same. Es wird in der ersten Folge angesprochen, dass es nur more of the same ist. Der Charakter hat eine Erkenntnis, dass es more of the same ist.
Ja, aber der war ja schon immer so geil Meta. vierte Wand und so.
Ja, aber diesmal war es heftig.
Oder dritte Wand?
Vierte Wand. Diesmal ist es heftiger. Also, keine Ahnung. Wir werden es jetzt gucken. Vielleicht ändert sich meine Meinung, aber bisher echt.
Ja, ich denke mal, Sarah wird ihren Urlaub darauf ausrichten, die zu gucken, weil sie war ein großer Fan von You.
Es ist zu viel. Es ist wirklich zu viel.
Und ich
guck dir das Recap an. Er sagt selber, dass es schwachsinnig ist, dass er gestorben ist und doch noch lebt.
Dein Mund hat gerade plopp gemacht. Das muss ich, wenn ich das finde, werde ich das lauter machen.
Natürlich.
ja, okay. You auch noch kurz abgehandelt. Ich habe noch Sicario 2 geguckt.
Ja.
Einfach, weil ich.
War der nicht voll Arsch?
Geht. Also, er ist nicht so gut wie der erste, weil Emily Blunt nicht dabei ist. Also, und nur Billy Theodore und. Ah, okay. Wie heißt Josh Brolin?
Ja.
Everyone's Darling. Also, der auch gefühlt. Irgendwie hast du nur noch fünf Schauspieler, die überall vorkommen aktuell, ne?
Ich weiß.
Josh Brolin, nur die beiden ist halt nur männlich, killen.
Es ist eigentlich Gears of War, der Film.
Nein, weil es halt nicht einfach nur Action ist. Es ist schon sehr schonungslos in dem, was es tut. Und
nein, aber ich meine von den Charakteren. Also, Josh Brolin. Und Benicio del Toro würden super Marcus und Dominic darstellen.
Also diese Gewissensbissebene, die Emily Blunt in Teil 1 verkörpert hat, die ist einfach irgendwie weg. Die wird so ein bisschen jetzt auf beide aufgeteilt. Mhm. So beide haben irgendwo jetzt so ein bisschen Gründe.
Moral.
Also Benicio muss halt ein kleines Mädchen am Ende, so in der zweiten Hälfte des Films irgendwie retten. Und ja, er ist halt der ehemalige Anwalt, der Tochter und Frau verloren hat, weil vor seinen Augen die Kartellleute sein Kind und seine Frau in Säurefass geworfen haben. Deswegen ist er Sicario geworden. Und der muss jetzt ein kleines Mädchen retten. Deswegen kommt so ein bisschen, und Josh Brolin, ohne viel zu wegzunehmen, Sicario 2 ist jetzt ein Jahr alt oder so, kann man ruhig mal ein bisschen drüber sprechen, muss halt am Ende dann eigentlich Benicio ausknipsen. So,
wow.
Und ist dann ein bisschen moralisch halt. Aber irgendwie tun trotzdem alle genau das, wofür die da sind. Weswegen der Film nicht schlecht ist, aber irgendwie meiner Meinung nach keinen wertvollen Zusatz zum ersten Teil gebracht hat. Der erste Teil hat halt so schön mit der Moral dahinter gespielt und sollte ein Land wirklich so weit gehen, ist ja Villeneuve, ne? Also ist halt eigentlich ein Garant für einen guten Film irgendwo, also zumindest einen sehr geil inszenierten Film, was auch Audio und Visuelles angeht. Hat er auch gut geschafft irgendwie, wieder geiler Soundtrack, geile Einstellungen, aber irgendwie ist so der Impact weggeblieben. Und wenn ich dann lese, dass Sicario 3 eigentlich schon fertig ist, also das Drehbuch, und man jetzt gerade nur noch darauf wartet, dass er gedreht werden kann, weiß ich nicht. Zwar kommt für Teil 3 wohl Emily Blunt wieder, also zumindest ist ihre Rolle wieder im Drehbuch, aber ob es das braucht, ist jetzt die andere Frage.
Klar, mehr.
Es sei denn,
Franchise.
Also der einzige Way Out, den ich mir noch vorstellen könnte, ist, dass Benicio irgendwie es schafft, dann doch die Verantwortlichen, die alle so ein bisschen gewaltverherrlichend unterwegs sind und um Ziele eines Landes durchzudrücken auf Geheimdienstebene, die dann zur Rechenschaft zieht, wo du dir aber auch irgendwie denkst, so, ja toll, dann bringst du halt jemanden um, da kommen fünf neue CIA-Agenten.
Ich wollte gerade sagen, du bist doch wieder auch nur ein Fähnchen im Wind.
Ja, genau. So, ich habe mir in dem Zusammenhang gestern noch Zero Dark Thirty angeguckt.
Oh, der ist ja gar nicht so scheiße.
Nee, von Catherine Bigelow.
Ja, das ist die Ex-Frau James Cameron.
Ja, genau. Geht halt um den Prozess, Osama Bin Laden zu finden und auszuschalten.
Genau, genau.
Auch der ist so nach dem Motto, sollte ein Geheimdienst so viel tun, um seine Ziele zu verwirklichen und spielt immer so ein bisschen damit, wie weit sollten Menschen gehen oder Geheimdienste.
Ich fand ihn damals, glaube ich, nur ein bisschen langatmig.
Der ist sehr langatmig, aber genau darum geht's ja auch, weil sie ja immer wieder diesen Schatten hinterherjagt, nach der Spur zu Bin Laden und die sich immer wieder im Sande verlaufen. Das trägt halt zu der Stimmung dabei, die der Film rüberbringen
will. Ja, aber man muss den Film nicht langatmig machen, um Langatmigkeit zu repräsentieren.
Manchmal muss
du
man
machst das. Nicht scheiße, um zu sagen, dass irgendwas scheiße ist.
In gewissen Filmen funktioniert es als Stilmittel, aber dann halt auch erst im Nachhinein. Zum Beispiel, jetzt wird die Folge einen kleinen Moment länger. Wir haben letztes Mal über, ich habe Split nochmal geguckt, gesprochen. Ja. Jetzt habe ich noch Unbreakable hinterher geguckt und Glass.
Wo hast du Unbreakable geguckt?
Irgendein.
Ich habe den nirgendwo gefunden.
Entweder Wow oder. Irgendein Channel habe ich dafür extra abonniert.
Das kann sein, okay. Und den hatte ich dann schon abonniert, deswegen konnte ich nicht gerade nochmal abonnieren.
Ah, okay.
Erst wieder zu Black Friday.
Arthouse war das oder so. Das ist auch ganz komisch, weil Glass kriegst du auf dem Kanal, Unbreakable kriegst du aber nur auf dem Kanal.
Ja, genau.
Das ist genauso mit Sicario. Sicario kriegst du nur auf dem Prime-Channel, Sicario 2 nur auf dem.
Das Ding ist, ich glaube, bei Wow hast du sogar Split und Glass, aber du hast Unbreakable nicht.
Und Split habe ich? Boah, ich weiß es gar nicht mehr.
Ist auch egal.
egal, aktuell beschmeiße ich jeden mit Geld, einfach nur um den Film zu sehen, wo ich gerade Bock drauf habe, weil ich mir einrede, dass das für mein geistiges Wohl aktuell zuträglich ist. Und ich finde Glass, also wenn du alle drei hintereinander guckst, finde ich die gut im Zusammenspiel, weil du halt, wenn du die Emotionen und die Beweggründe von Mr. Glass aus dem ersten Teil mit in Glass reinnimmst, anstatt sehr viele Jahre dazwischen vergehen zu lassen, weil Unbreakable und Glass liegt ja wirklich 15 Jahre auseinander.
Ja, und bei mir sind 10 Jahre auseinander, als ich die Filme gesehen habe und seitdem nie wieder gerewatcht habe.
So, und dann ist Glass gar nicht so scheiße. Vor allem das Ende, dass Bruce Willis, also der ist auch alt, der Film, ich spoiler jetzt, in der Pfütze ertränkt wird, ist mir erst jetzt klargekommen geworden, dass das halt so Shyamalans Weg ist zu zeigen, oder Superhelden-Mythen, die aufgebaut werden, halt irgendwie zu debunken. So, nee, wir leben in einer Welt, wo es halt diese Geheimdienste gibt, die auf alles scheißen und deine Schwächen gegen dich ausnutzen, um dich auszuradieren. Und dann kann auch mal so ein Unbreakable, so ein Typ, der unverwundbar ist, genau, einfach gebrochen und in der Pfütze ersoffen werden. Ganz traurig am Ende. Der ist tot. Bruce Willis ist weg. Also sowohl aus Hollywood, leider.
Als auch aus dem
Universum. Ja, ja. Als auch aus dem Universum. Und das ist sehr konsequent. Und als ich so viel Zeit zwischen den Filmen hatte, habe ich das so gar nicht wahrgenommen. Aber wenn du alle drei Filme guckst, vor allem wie er sich in Unbreakable immer wieder dagegen wehrt, ein Superheld zu sein. Und nur weil sein Sohn da immer wieder pocht und sagt, ja doch, hier, mach dir doch mal Gedanken drüber. Und dann auch von Glass manipuliert wird, Mr. Glass manipuliert wird, sich da reinfügt, nur um dieses Ende dann irgendwann in der Pfütze zu finden. Das ist so unwürdig, aber auf eine gute Weise für die Botschaft, die der Film rüberbringen will, dass mir das jetzt erst erschlossen wurde. Also guckt gerne Filme nochmal mit ein bisschen zeitlichem Abstand. Ich sage jetzt noch eine Trigger-Sache zum Ende des Podcasts, einfach nur um dein getriggertes Gesicht zu sehen. Ich habe auch Prometheus und Covenant nochmal geguckt und ich finde sie jetzt auch gar nicht so scheiße.
Ja, wieder der Beweis, dass Robin so absolut keinen Filmgeschmack hat. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Lasst uns doch gerne ein Like da, lasst einen Kommentar da, was ihr gerade so geguckt habt.
Aber die Motivation von Fassbenders Figur kommt erst wirklich zur Geltung, wenn du beide Filme hintereinander guckst. Das
hab ich, Müll. So, deswegen, schaltet doch nächste Woche wieder rein, wenn es heißt, wir reden über suizidale High-Performer und Filme.
Alter, das war ein richtig guter Abmod. Suizidale High-Performer, so möchte ich gerne die Folge nennen.
Bah, nee.
Das ist schon richtig übel, oder?
Ja, das ist zu heftig.
Warte. Heizitale Supiformer? Nee, das ist auch komisch. Das ist so ein Meter.
Sich verbrennende Topleister. Und
das ist okay.
Bis zum nächsten Mal. Tschö.
Man muss die Michael Fassbender Storyline von dem Alien.
Nein.
Von dem Alien-Scheiß
nein.
Trennen. Dann ist echt gute
nein.
Geschichte.
Nein.
Tschüss. Kryptonet.